Barbie und das Preisschild der Emanzipation. Kulturell 73/100 Gleichberechtigung. Strukturell 21/100 Systembruch. Gesamt 52/100. Der Film Barbie 2023 verbreitet Emanzipation und macht sie markentauglich. Pinkes Pop-Event versus Machtmaschine. Barbie 2023 sieht aus wie ein pinkes Zuckergussfeuerwerk und funktioniert zugleich wie eine präzise gebaute Maschine. Eine Maschine, die zwei Dinge gleichzeitig kann. Sie kann Emanzipation sagen, fühlen, zeigen. Und sie kann diese Emanzipation so verpacken, dass sie nicht wie eine Zumutung wirkt, sondern wie ein Event. Das ist keine Panne. Das ist das Konzept. Der Film macht das Patriarchat sichtbar, aber er macht es auch konsumierbar. Er nimmt die Kritik, die Barbie seit Jahrzehnten begleitet, und verwandelt sie in das, was Kapitalismus am besten kann, in eine moderne, selbstironische, kritikfähige Marke. Der Deal in einem Satz, plus drei Belege. Der Deal in einem Satz, Barbie bejaht Emanzipation, aber er rahmt sie als kulturelle Modernisierung innerhalb des Kapitalismus, verbreitbar, zitierbar, ästhetisch, markenverträglich. Beleg 1, der Ursprung als Produktmythos, Urzeit, Monolith. Der Film startet nicht mit einer Figur, sondern mit einer Religion. In der 2001-Parodie erscheint Barbie wie ein Monolith, der Mädchen aus der Babypuppenmutterrolle befreit. Das ist die erste Umarmung des Widerspruchs. Befreiung wird nicht als politischer Prozess erzählt, sondern als ikonisches Produktereignis. Emanzipation wird von Anfang an ein logofreies, aber eindeutig markiertes Symbol gebunden. Beleg 2, der Riss wird sofort zur Story-Mechanik, Party-Tod plus Flat-Feet. Denkt ihr manchmal an den Tod? Auf der Party ist nicht nur ein Gag, es ist der Moment, in dem Perfektion als Käfig sichtbar wird. Und die Flat-Feet-Szene macht daraus Körperlichkeit. Die Pose High-Heel-Fuß kippt in Materialität, flacher Fuß. Feministisch ist das stark, kommerziell ist es noch stärker. Barbie wird nicht Täterin von Normen, sondern Leidende unter Normen. Kritik wird umgeleitet in Empathie. Individuell. Mensch werden plus Gynäkologie-Pointe. Am Ende ist die Lösung nicht Strukturen ändern, sondern Mensch werden. Das ist existenziell berührend und politisch entlastend. Der Film liefert keine Konfliktkosten, sondern ein Gefühl von Auflösung. Genau das macht ihn massentauglich. Patriarchat als Modell, drei Betriebsarten. Wenn man Patriarchat nicht als Schimpfwort, sondern als Macht- und Belohnungssystem liest, wird der Film überraschend präzise. Er zeigt drei Betriebsarten. A. Realwelt. Blick, Abwertung, Institution. Als Barbie und Ken in der realen Welt ankommen, kippt die Atmosphäre. Blickregime, Kommentare, ein öffentlicher Raum, in dem Barbie plötzlich nicht mehr Standard, sondern Projektionsfläche ist. Hier modelliert der Film Patriarchat als Alltagssoftware. Nicht ein einzelner Bösewicht, sondern tausend kleine Signale, die sagen, wer sich wie zu bewegen hat. Das ist wirksam, weil es viele ZuschauerInnen sofort wiedererkennen. B. Barbieland. Umkehrwelt plus Normdruck. Barbieland ist die Umkehrung. Frauen regieren, Männer sind dekorativ. Das wirkt wie ein feministischer Wunschraum, bis man merkt, dass auch hier Normen regieren. Der perfekte Tagesnoop, das chorhafte Hi Barbie, die soziale Sanktion für den Todgedanken. Barbieland ist damit nicht die gute Welt, sondern ein Modell dafür, wie Macht auch im Gewand des Positiven funktioniert. Durch Harmoniepflicht, durch Ausschluss, Weird Barbie, durch die Pflicht zur makellosen Oberfläche. C. Ken als Statuskrücke, Patriarchat als schnelle Identität. Dann kommt Ken. Seine Genialität ist zugleich die Entschärfung des Films. Ken entdeckt Patriarchat nicht als Analyse, sondern als Statuspaket. Pferd, Respekt, Outfit, Besitzgesten. Und er importiert es nach Barbieland, wo es sofort wirkt. Kendom übernimmt. Barbies werden umprogrammiert. Ken ist kein Monster, sondern ein Lehrstück. Wer sich wertlos fühlt, greift nach dem nächstbesten Skript, das Anerkennung verspricht. Minimodell. Patriarchat equa Belohnungssystem. Belohnungen. Status, Sichtbarkeit, Respekt, Besitzästhetik. Kompetenz. Aura-Bestrafungen. Lächerlich machen, Unsichtbarkeit, Ausschluss, Scham. Zurück in die Box, Mythen. Natürlich, verdient. So ist die Welt. Männer sind nun mal so. Frauen wollen das doch. Der Film zeigt, Patriarchat hält sich nicht, weil alle daran glauben, sondern weil es sich auszahlt, emotional und sozial. Das ist eine seiner stärksten Wahrheiten. Mattel als Co-Autor. Wie Kritik zu Markenwert wird. Der Film tut so, als würde er Mattel kritisieren, und er tut es auch. Aber er tut es auf eine Weise, die für eine IP-Marke ideal ist. Kontrolliert, selbstironisch, ohne echte Enteignung. Minimodell, der Markenmechanismus im Film. Kritik, Integration, Immunisierung, Monetarisierung. Kritik, Barbie steht für Normdruck, Körperbilder, Konsumfeminismus, Plastikwelt. Integration. Der Film macht diese Kritik zum Teil der Weltmechanik. Weird Barbie, Flat Feet, existenzielle Leere. Immunisierung. Wenn die Marke die Kritik selbst ausspricht, wirkt jede externe Kritik wie schon berücksichtigt. Monetarisierung. Die erneuerte, selbstreflexive Barbie wird kulturell heiß und damit kommerziell maximal verwertbar. Man sieht das an den zentralen Setpieces. Weird Barbie ist die Kanonisierung dessen, was in der echten Welt mit Barbie passiert. Sie wird bespielt, ruiniert, entstellt. Und der Film sagt, das ist nicht peinlich, das ist Wissen. Ergebnis, selbst die Abweichung ist jetzt offiziell Barbie-Universum. Die Mattel-Zentrale ist als Satire gebaut. Männer im Anzug, die Box-Logik, die Idee, Barbie wieder zu kontrollieren. Der Witz ist, diese Satire schadet Mattel nicht zwingend. Sie kann Mattel sogar nützen, weil sie signalisiert, wir haben verstanden, wir lachen mit, wir sind modern. Glorias Monolog ist die stärkste feministische Passage und zugleich ein perfektes Kommunikationsprodukt. Emotional, zitierbar, diskurstauglich. Genauso wandert Kritik aus dem Politischen in die Kulturindustrie, als Moment, der geteilt werden kann, ohne dass man dafür eine Praxis ändern muss. Minimodell, Emanzipation als Event. Ästhetik, Pastell, Setdesign. Choreografie, Igual, Freiheit sieht gut aus, Memefähigkeit, Totsatz, Flatfeet, Ken-Posen, Igual, Freiheit ist teilbar. Konsumritual, Identifikation über Outfits, Songs, Referenzen, Igual, Freiheit ist erlebbar. Das ist der Kern. Der Film übersetzt Emanzipation in ein Format, das Kapitalismus liebt. Erlebnis, Symbolik, Erzählbarkeit. Damit gewinnt er Reichweite. Aber er verliert Radikalität. Audit der Bewertung. 3 Tests plus Steelman. Ich starte mit der Vorhypothese. A ist 70-100, kulturell, B ist 30-100, strukturell. Jetzt prüfe ich das hart. Test 1, Profiteurtest, wer gewinnt messbar? Mattel, Studios, Partner gewinnen sicher. Markenwärme, Anschlussfähigkeit, erneuerte Relevanz, ein IP-Beweis. Publikum gewinnt oft. Sprache für diffuse Erfahrungen, Doppelbindungen, gemeinsame Bilder, Erleichterung. Feministische Bewegungen gewinnen indirekt. Niedrigschwellige Gesprächseinstiege, aber keine Organisationsmacht. Zwischenfazit, der größte sichere Gewinner ist die Marke. Das drückt B nach unten. Test 2, Konsequenztest. Was ändert sich institutionell ökonomisch wirklich? Im Film endet es mit Menschwerden, also mit individueller Existenzethik. Es gibt keinen strukturellen Hebel, keine Institution, keine ökonomische Logik, kein realer Mechanismus, der sich sichtbar verschiebt. Selbst der Barbieland Reset ist eine moderate Reform. Kens bekommen ein bisschen Platz, aber das System bleibt ein System. Zwischenfazit. Strukturelle Wirkung ist gering. B sinkt weiter. Test 3. Kooptationstest. Wird Kritik in Markenwert verwandelt? Ja, massiv. Der Film ist ein Lehrstück darin, wie man Kritik integriert, ohne Schaden zu nehmen. Barbie wird zur Figur, die unter Normen leidet. Mattel wird zum komischen Onkel. Ken wird zum humanisierten Träger des Problems. Kritik wird nicht zerstörerisch, sondern kuratierbar. Zwischenfazit. Das spricht für hohe kulturelle Wirksamkeit. A rauf, aber gegen Systembruch. B runter. Steelman. Das stärkste Gegenargument. Mainstream-Reichweite ist selbst politische Macht. Kulturelle Verschiebung ist Voraussetzung für Strukturwandel. Und ohne Markenkompatibilität gäbe es diesen Film nicht. Das ist nicht wegzuwischen. Wenn Millionen Menschen über Doppelstandards sprechen, ist das nicht nichts. Kultur ist die Vorhalle der Politik. Sie bestimmt, welche Sätze sagbar sind, welche Scham kippt, welche Themen nicht mehr als Übertreibung abgetan werden. Meine Antwort, ja. Aber Reichweite ist nicht automatisch Richtung. Der Film senkt die Eintrittshürde in feministische Sprache. Aber er liefert zugleich ein Beruhigungsmittel. Du bist nicht falsch, es ist kompliziert und am Ende wird es irgendwie gut. Das ist psychologisch wohltuend. Politisch ist es ambivalent. Deshalb korrigiere ich nicht A nach unten, ich korrigiere B nach unten. Finale Gewichtung Endzahlen final. A. Kulturwirkung 60% Gewicht, 73/100. B. Strukturwirkung 40% Gewicht, 21/100. Gesamtindex 0,6a plus 0,4b, 52/100. Warum so? Pro Gleichberechtigung, Diskursfähigkeit plus Identifikation plus Enttabuisierung, Körper, Scham, Doppelstandards. Kontrasystembruch, Kooptation der Kritik in Markenmodernisierung, kaum institutionelle Konsequenz. Ambivalenz, Patriarchat wird verständlich, aber auch vereinfachbar und damit leichter wegzulachen. Zum Schluss, drei Fragen an dich. Reicht es, wenn ein Film die richtigen Sätze in den Mainstream bringt, oder muss er auch die richtigen Konsequenzen erzählbar machen? Ist Emanzipation als Lifestyle ein Einstieg in Veränderung oder ein Ersatz dafür? Wenn Kritik zur Markenstärke wird, wie erkennt man den Punkt, an dem Aufklärung in Werbung kippt?